was ich lieb, was ich hasse.
Moin Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge von Backspin Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin, ich bin aus langer Krankheit wieder zurück und wieder unter den Lebenden und freue mich deshalb umso mehr darauf, mit meinen beiden Lieblingskompagnons heute unterwegs zu sein. Dan und Base, schön, dass ihr da seid.
Yo Leute, hi Nico.
Applaus. Genau, es ist Backspin Love and Hate. Das heißt, wir reden für euch wieder über die Themen, die ihr da draußen in dieser wilden Hip-Hop-Autobahn, auf der ihr alle unterwegs seid, vielleicht verpasst, weil es diese kleinen süßen Pflänzchen am Rand sind, die ihr auch nur seht, wenn ihr mal auf der Raststätte rausfährt, nicht auf der mit der großen Tankstelle, sondern auf der kleinen, so wo ihr ein bisschen Hügel habt, wo ihr ein bisschen in die Ferne gucken könnt, wo ihr vielleicht auch mal hinsetzen könnt und mal in Ruhe ein kleines Büchlein rausholen könnt, um zu lesen. Jetzt ist es natürlich so, wenn du fährst und auf der Autobahn nimmst du keine großen Bücher mit. Deswegen wäre es cool, wenn wir kleine Bücher hätten, die inhaltlich trotzdem spannend sind und wir damit quasi für Hip-Hop-Knowledge etwas tun. Base, hast du einen Vorschlag?
Ich habe auf jeden Fall einen Vorschlag und da dürfte man, wenn man so ein Buch in die Hand nimmt, erstmal nicht aus Versehen erschrecken, weil man die Dinger oder der Buchverlag irgendwie aus der Schule kennt. Ich dachte so, was ist das denn hier? Reklam, der Begriff, der Name ist ja Nico.
Da kriege ich schlaflose Nächte, das ist quasi, das hat mich
so Deutschunterricht, bei der Schule gekostet. So genau, irgendwelche komischen Dichter und Denker durchgenommen, die in so ein, man denkt immer so, Reklam ist wie so ein Schulverlag für Schulbücher und dann, ach scheiße, da kommt ein Hip-Hop Buch, ja,
aber,
cool.
Ey, aber sie haben mir das wirklich den Arsch gerettet, weil ich habe so in der Oberstufe habe ich nie ein Buch gelesen, immer nur die Reklaminterpretation und sie haben mich quasi auf meiner Punktzahl durch meine Deutschkurse geschoben. Also vielen Dank an Reklam dafür. Aber sie machen jetzt auch noch in Hip-Hop. Springen jetzt auch auf den Zug auf oder was?
Genau, auf jeden Fall hat der Dustin Breitenwischer dort ein Buch veröffentlicht, das heißt die Geschichte des Hip-Hop. Denken wir so, okay, Knowledge und dann im gleichen Atemzug heißt der Titel ja eben noch 111 Alben. Da geht es eben um Musik und das ist nicht einfach nur ein Buch, wo es darum geht, hallo liebe Hip-Hop-Freunde, ihr habt Bock auf Hip-Hop, hier ist ein spannendes Buch, das wird euch gefallen, weil ihr Hip-Hopper seid. Reden wir gleich ein bisschen über die Einleitung für das Buch, da geht es eben auch ja darum, den Hip-Hop irgendwie nahe zu bringen. Das finde ich ganz spannend. Also auf erster Sicht, da werden 111 bekannte, populäre Hip-Hop-Alben, nicht nur englische, auch deutsche, beschrieben oder ja, ne kleine Storys erzählt, aber es eben auch, soll eben auch dazu helfen, so ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen für Leute, die Hip-Hop noch nicht ganz so vielleicht auf dem Schirm hatten oder verstanden haben.
Es ist insgesamt ein sehr spannendes Buchthema und auch der Typ dahinter. Dustin Breitenwischer, ich bringe mich hier selber im Kopf und Kragen gerade. Dustin Breitenwischer ist Professor an der Uni Hamburg. Und ich stelle mir vor, er ist dort für Juniorprofessor für Amerikanistik. Und wenn ich mir so einen Professor vorstelle, ich glaube, ich hätte mein Studium durchgezogen und wäre nicht nach 28 Semestern Fernuni ausgestiegen ohne Abschluss. Weil da auf jeden Fall Leute jetzt sitzen, die ähnlich sozialisiert sind wie ich. Und ich lese sehr selten Bücher, aber Base, ich habe das Gefühl, das ist eins dieser Bücher, die ich mir mal in die Hand nehmen sollte. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, in der Einleitung schreibt er auch eben, Hip-Hop ist einer der bedeutsamsten Spielräume für den Kampf um individuelle und kulturelle Selbstermächtigung. Ne? Ich meine, diese Coolness und ich bin der dicke Macker oder so, das gibt es, glaube ich, in kaum einem anderen Genre wie im Hip-Hop. So, ne? Und dann eben auch in zahlreichen gesellschaftlichen Bereichen, wie er sagt, prägt eben der Hip-Hop inzwischen unser Verständnis von Coolness, ästhetischen Widerstand und popkulturellen Selbstbewusstsein. Wird mir mal ein bisschen manchmal schlecht, wenn ich das Popkulturelle so als Wort höre, aber klar, Hip-Hop bewegt sich natürlich ganz stark im popkulturellen Bereich, aber auf seine eigene Art und Weise, wie er eben auch mit diesem Buch und den Geschichten in diesem Buch eben auch erzählt.
Schönes Thema. Die Liste der 111, wie weit geht die? Weiß man das? Also ich habe es noch nicht gesehen. Ich bin nebenbei hier schon.
Tatsächlich ist das querbeet. Er spricht, wie gesagt, Jay-Z, Cardi B, Fanta 4, Haftbefehl. Also eben, da sind ganz viele Leute, die da Gehör finden sollen bei den Leuten oder ja, da Leute sich reinlesen sollen. Ich glaube, das ist ein schöner Potpourri an Rap-Musik, Hip-Hop-Musik, die man dort findet in dem Buch. Ich habe ein Beispiel rausgesucht, dass man einfach nur mal gucken kann. Eric B. in Rakim, Paid in Full von 1987. Also es geht eben auch sehr, sehr weit zurück. Ist ja auch wichtig, dass man, das Buch ist jetzt recht frisch erschienen, dass man da wirklich die 4 Jahrzehnte irgendwie Rap-Musik auch irgendwie so ein bisschen abgebildet bekommt, um das nicht zu sehr in eine Schublade oder in eine Dekade zu schieben.
Was sagst du, Dan? Ein Ostergeschenk? Ich meine, ein kleines Buch.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, es wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Geschenk, was sich auch gut zu Ostern, aber auch so für zwischendurch ganz gut machen lässt. Und meine Büchersammlung, die ist sehr überschaubar. Auch in meinem ganzen Leben habe ich, glaube ich, vielleicht, wenn es hochkommt, eine Handvoll Bücher gelesen. Davon waren 3 Hip-Hop-Bücher, die ich auch noch alle habe. Deswegen, ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Das ist natürlich auch immer wieder eine gute Gelegenheit, auch mal wieder ein bisschen in die History einzutauchen. Das geht natürlich jetzt auch ein bisschen weiter querbeet, aber ja, wenn so ein bisschen wieder die Hip-Hop-History aus einem anderen Blickwinkel anhand von Alben so dargestellt wird, kann das, glaube ich, auch wieder ganz spannend werden.
Ich auch Leute, die so ein bisschen eher an diesem Hip-Hop-Baum eher kratzen so oder versuchen darauf zu klettern und nicht verstehen. Ich lese nochmal was vor, was in diesem Intro oder in der Einleitung geschrieben steht. Und wie hält es ein einzelnes Musikgenre, dessen Künstlerinnen seit den Anfängen mit an Größenwahn grenzenden Selbstbewusstsein kokettieren, die ständig voranschreitende und oft spannungsreiche Heterogenisierung innerhalb der Popkultur aus, ohne sich dabei bis in die Bedeutungslosigkeit aufzureiben. Ist schon eine harte Ansage, aber irgendwie hat Dustin recht, wenn sie das so schreiben. Also eigentlich hätte sich so, wie sich Hip-Hop oder Hip-Hopper und Rapper verhalten, schon längst in Luft auflösen müssen. Aber nein, irgendwie scheint es ja zu funktionieren, so diese Gratwanderung.
Klingt alles ein bisschen nach gut aufgebauten Geschichten rund um diese Hip-Hop. Eine Sache, die wir da alle so sehr lieben und damit auch ein gutes Geschenk für jeden da draußen. Ich werde mir davon jetzt ein paar bestellen, glaube ich. Das mache ich. Mal gucken, was ich damit mache. Ich glaube, so einen ganzen Stapel, denn damit kann ich auf jeden Fall Leute eine Freude machen. Den Leuten, die diese Sache hier als Radiosendung hören, können wir auch eine Freude machen mit einem passenden Song dazu. Dan, was hören wir?
Ja, es geht ja hier mal wieder um die Hip-Hop-History. Wir haben sie oft thematisiert. Und auch heute ist sie wieder dran, glücklicherweise, denn ohne uns wäre vielleicht die History so immer wieder so ein bisschen unter den Teppich gekehrt worden. Aber ein passendes Song habe ich mir von Just Ice rausgesucht, legendärer Rapper aus der Boogie Down Bronx, einer, der den Gangster-Rap nach vorne gebracht hat. Und zusammen mit DJ Premier ist das eine gute Kombo. History heißt der Track, den ihr jetzt hört.
Und gleich geht's weiter bei Love and Hate. Weiter hier bei Backs with Love and Hate, dem Format, das euch mit Neuigkeiten bestücken soll, die euch interessieren sollten, wenn ihr Fans der Hip-Hop-Kultur seid und die auch Kaufempfehlungen liefern, falls ihr noch so ein bisschen mehr Platz im Bücherregal habt. Und Reklam ist ja klein. Das heißt, ihr werdet noch genug Platz haben. Ihr braucht jetzt auch etwas, was das Reklamheft stützt. Aber Boogie Down Bass wäre nicht Boogie Down Bass, wenn er nicht noch einen Vorschlag hätte.
Ich habe einen Vorschlag. Ja, Buch, Fotobände sind ja generell immer dann ein bisschen dicker als so ein kleines, dünnes Reklambuch. Und darum geht's heute. The Guardian kommt, da gibt's einen schönen Artikel über die französische Fotografin Sophie Bramley, denn die hat in den Jahren 82 bis 84, also back in the days, in New York verbracht und hat die Straßen der New Yorker Bronx dokumentiert und die neue, damals ganz neue, frische Subkultur Hip-Hop irgendwie begleitet sozusagen. Sie hat wirklich alle 4 Elemente des Hip-Hop-DJs, die MCs, die Graffiti-Künstler, die Breaker, hat sie alle mit ihrer Kamera festgehalten und daraus ist ein richtig cooler schwarz-weiß Fotoband draus geworden und der bei Soul Jazz Box erschienen ist. Da wollte ich mal ein bisschen drauf eingehen, weil das ist eben auch so ein cooles History-Ding, wo man sich schön berieseln lassen kann von coolen Bildern. Nicht nur Martha Cooper, sie kennen wir alle. Die Martha Cooper, die ja quasi mit dem Hip-Hop lange, lange gelebt hat sozusagen. Jeden Tag auf der Pirsch, um coole Bilder, um einfach auch die Hip-Hop-Kultur zu dokumentieren. Und hier haben wir eben das Buch von Sophie Bramley, die eben auch ein paar Einblicke uns verschafft, gerade für Leute, die Bock drauf haben, ein bisschen Geschichte zu schnuppern.
Sie ist Französin, ne? Insofern müssen wir vielleicht darauf achten, dass sie wahrscheinlich Sophie Bramley heißt.
Ja, okay.
Umso spannender aber auch, dass sie auch in den 80ern unterwegs gewesen ist und mit Martha Cooper quasi sich zusammen um die Bilder Stritten hat, die man da macht. Ich kriege immer so auf jeden Fall einen Flash dabei. Also ich mag das voll gerne. Du hast ja so ein paar auch rausgepickt von den Bildern, die du quasi mit in die Recherche reingesetzt hast. Und wenn ich diese Folge taggten U-Bahn sehe und so, das sind schon Momentaufnahmen, die lassen einen, finde ich, ein bisschen in der Zeit wandern. So, und dann kannst du dir, wenn du die Geschichten drumherum kennst, auch noch mehr vorstellen, wie es war, wenn du nicht selbst vor Ort gewesen bist, was ja
da ist für eben viele auch diese ist. Wie du schon sagst, ne? Also jetzt eine Folge Tag to U-Bahn, aber es ist eben Grandmaster DST ist da abgebildet, irgendwie so, also diese Verbindung auch, das mit Graffiti und den DJs und auch immer so kleinen Geschichten auch zu den Bildern eben. Grandmaster DST als Beispiel, auch ähnlich wie bei Grandmaster Flash, einer der ersten DJs, der eben zwei Plattenspieler benutzt hat, als Musikinstrumente quasi benutzt hat, um da was Neues, Kreatives zu schaffen.
Na dann, wird Zeit für ein viertes Buch in deinem Leben? Oder was sagst du? Hast auch nicht so viel Text zu lesen.
Ja, von mir aus sehr gerne. Ich muss zwar noch ein bisschen Platz schaffen in meinem Bücherregal. Das ist aber so klein, dass ich das bestimmt sehr schnell hinbekomme. Was mich aber noch irgendwie voll geflasht hat, und Bass hat das hier auch nochmal in Gelb unterstrichen als sehr wichtige Aussage, ist, ich lese das mal kurz vor. Ich weiß nicht, ob das euch voll flasht. Ich weiß Bass auf jeden Fall. Ich lese es kurz mal vor.
Hip-Hop ist nichts anderes. Wie ich hier schon wieder rausgenommen werde. Mich flasht das auch.
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob du das jetzt auch so gefühlt hast, wie ich gerade nochmal beim Durchlesen. Aber ich lese es jetzt nochmal vor. Also, Hip-Hop ist nichts anderes als ein paar Platten aus der Sammlung deiner Mutter. Das Rap-Zeug ist nicht einmal neu. Es ist unsere Generation, die sich durch Soul-Musik mit der Technologie der Zeit ausdrückt. Genau das ist es. Es ist die Technologie, die es anders macht. Ja, Soul-Musik, immer noch der rote Faden.
Aus heutiger Sicht, ist natürlich Soul-Musik immer noch der rote Faden. Aus technischer Sicht würde man dann vielleicht heute sagen, wenn man da für die Leute, die Autotune benutzen, eine Lanze brechen, dass es eben auch die Technik der heutigen Zeit ist und Hip-Hop eben heutzutage so klingt. Oder auch ein Teil ist, um so zu klingen. Nicht zu sagen, es muss jetzt so klingen, aber es kann eben so klingen, weil die Technologie eben voranschreitet. Und dann hat jeder eben so seine Möglichkeit, das eben so wahrzunehmen und so zu machen, wie er gerne möchte. Aber da bin ich ganz bei dir. Ich hätte es nicht gelb angestrichen, wenn ich das eben nicht genauso fühle. Das ist eben, aber das sagen wir ja immer so, dass das irgendwie, es ist ein Teil der Soul-Musik. Wir sind irgendwie nur diese moderne Variante. Also Neo-Soul nenne ich auch immer gerne meine Beats, die ich baue, weil da eigentlich ist es Soul mit harten Beats, was ich damit repräsentiere.
Genau das hätte ich im Prinzip auch gesagt. Find aber solche Aussagen immer schön, weil sie schon auch die Zeit, in der das Ganze entsteht, ganz gut auch repräsentieren und auch ehren. Man könnte jetzt ins Detail gehen und das auch in weitere Generationen genauso interpretieren, aber das hat Bass eben schon ganz gut gesprochen. Ich sehe schon, dass ich mir hier das nächste Buch kaufen muss, denn die Bilder flashen mich, die Geschichte flasht mich und ich habe irgendwie, ich bin interessiert. Martha Cooper, habe ich das Gefühl, ist in Deutschland immer so der Name, der fällt, wenn es um Hip-Hop-Fotografie geht, wenn man, also dass sich jeder, der irgendwie aus dieser Zeit kommt, damit, also dass quasi das die Fotografin ist der Zeit. Dass Frankreich seine eigene hat quasi und Sophie Bromley da unterwegs gewesen ist, finde ich insgesamt einen sehr charmanten, lustigen Nebeneffekt. Deswegen empfehle ich jedem, sich dieses Buch zuzulegen, wenn ihr Bock drauf habt. Macht das einfach mal. Es werden sicherlich auch schöne Aufnahmen für euch mit drin sein. Bei mir steht es demnächst im Schrank, denn die Bestellung mache ich gerade fertig, damit ich mich darauf konzentrieren kann. Bass, musst du kurz wieder Mucke machen, denn ich muss hier meine Kreditkartendaten angeben. Also, was hören wir?
Ja, Grandmaster DST, das letzte Bild, was ich rausgepickt habe, wie er in seinem Home-Studio sitzt, am Plattenspieler, am Synthesizer, am Vierspur-Aufnahmegerät. Er hat einen so coolen Song gemacht, der mir immer Gänsehaut bereitet. Grandmaster DST, The Home of Hip-Hop, den feuert Dan jetzt ab.
Yes, geil. Jetzt wird dir schon deine Anmoderation weggenommen worden, da, ne? Skandal. Naja.
Kein Problem, ich hab's genossen.
Ja. Sehr gut, bis gleich hier bei Love and Hate. Banks with Love and Hate. Die Sendung, die für euch quasi auf einem Boot durch das Internet fährt und Hip-Hop-Nachrichten einsammelt. Kapitän Boogie Down Bass steuert uns dabei durch stürmische Winde und auch durch sonnige Gefilden. Und manchmal treibt etwas ans Boot heran, das fischt er dann heraus und dann möchte er drüber reden.
Ja, Herr Erster Offizier. Was, Dan, der zweite Offizier, oder streitet ihr euch? Oder ist er der, nee, Dan ist ja mit, weil er mit Recording und so, er ist ja eigentlich der Maschinist, so, ne?
Ich bin der Koch, oder so.
Der Koch. Der Smutsche.
Smutsche.
Ja, ich habe was ausgefischt aus dem Hip-Hop, aus dem Hip-Hop-Meer. Tracklab macht ja immer viel Werbung mit Rap-Künstlern. Und da gibt es eben auch was Kleines, was haben sie eben eine Aussage von Kani benutzt, um ein bisschen auf Tracklab, auf die Sampling-Plattform aufmerksam zu machen. Und das lese ich mal übersetzt vor. Normalerweise sagt Kani West, normalerweise nehme ich die Bridges von den Songs aus den 70ern und mache daraus eine Hook, weil die Bridge immer so inspirierend ist. Fand ich ganz cool, die Aussage. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ist jetzt nicht immer der Fall bei alten Soul-Songs oder Funk- oder Jazz-Songs oder auch Krautrock-Songs aus den 70s oder Rock, was ja auch alles viel gesampelt wird. Aber ich, wenn man sich so, wenn man wirklich mal drauf achtet, die Bridges, also diese C-Parts oder B-Parts oder wie man die auch immer nennen mag, irgendwie in der Musik, diese, ne, zwischen Strophe und Hook, da passiert sehr oft mal sehr verrücktes, kreatives Zeug. Da lassen die Producer dann oder die Songschreiber immer mal so ein bisschen sich so einen freien Lauf. So. Das ist ganz, ganz spannend, finde ich. Da kann ich Ihnen eigentlich so recht geben, dass man da raus was, ganz viel rauspicken kann, um dann eigentlich für einen Rap-Song dann die Hook zu basteln oder was anderes.
Meinungen
von dir? Das ist
natürlich
Nerdshit jetzt so.
Ja, aber ne? Ich kann sagen, so. Ich finde das ganz interessant. Also ich habe ehrlicherweise mir noch nie so viel Gedanken darüber gemacht, aber wenn jemand wie Kanye das sagt und ihr da quasi ins gleiche Horn stoßt, dann lehne ich mich ja zurück und höre euch zu.
Ja, ich kann da auch auf jeden Fall teilweise zumindest zustimmen. Ich habe auch schon einige Beats aus Bridge Parts sozusagen gesampelt und meistens ist es ja so, oder dass viele Leute hören ja eher Samples, wenn sie quasi den Song von vorne beginnen, starten und da hoffen, dass irgendwas kommt. Und ich glaube, Grandmaster Flash hat sogar immer mal gesagt, es ist immer wichtig, die ganze Platte durchzuhören, weil die Bridge ja halt dann immer noch zwischendurch kommt. Und deswegen auch, finde ich, ist es wichtig, sich die ganzen Songs zu geben, diese ganze Emotion auch mit einzufangen. Und wenn eine Bridge kommt, ist es ja meistens dann auch so, dass sich manchmal auch die Tonart wechselt und dass man da auch wieder, wie halt Kanye das auch in diesem Meme, oder wie es in diesem Meme zu lesen ist, dann auch so eine ganz neue, ja, Inspiration oder Emotion hochkommt. Und ja, ich finde das auf jeden Fall auch ziemlich, ziemlich spannend. Oft sind aber die Bridges, die ich gehört habe, jetzt nicht ganz so inspirierend gewesen, sondern das war eher so ein Teil, wo ich dachte so, okay, jetzt will die Band nochmal richtig abgehen, jetzt zeigt nochmal jeder, was er kann, bevor dann der Chorus kommt und dann der Schlussakkord den Song beendet. Aber ja, das lohnt sich trotzdem wirklich da auf jeden Fall bei den Bridges auch das Ohr zu spitzen.
Ist ja oft so, dass so eine Bridge einfach so völlig aufgebläht ist, weil dann nochmal die ganze Kapelle da Vollgas gibt. Dann denkt man als Sample-Dude irgendwie so, okay, wäre geil gewesen, wenn das so runtergeht. Gibt aber natürlich Songs, so eine Bridge, die dann so richtig smooth wird, richtig ruhig, geruhsam, irgendwie wo man vielleicht so sehr viel rausholen kann als Producer, was Sampling angeht, um dann im Hook, die dann meistens ja kommt, dann Vollgas zu geben. Das ist genauso wie Intros, das weißt du selber, da in die ersten paar Sekunden im Song, manchmal da spielen die auch manchmal irgendwie Sachen, die dann irgendwie gar nicht wieder im Laufe des Songs vorkommen. Da spielt man so ein Gedudel am Anfang, ey, geil zu samplen, und dann kommt ein Song, mit dem man eigentlich gar nichts mehr von gebrauchen kann.
Aber pass auf, schlechter Witz, Klappe auf, hat mich schon Boogie Down Production gesagt, the bridge is over, ah ne, KS1, the bridge is over, Klappe zu.
Ja. Der war klar, dass der nochmal kommen musste.
Ja, der lag auf dem Elfer. So, aber
sollen wir so eine Flachwitz-Kategorie einführen, ja, genau, hier bei Love and Hate? Irgendwie?
Genau, macht ihr mal weiter mit dem Expertentum.
Ach so, du wolltest dich aber nur mal zu Wort melden.
Und dazu bin ich auch hier, zum Quatschen.
Zurück ins Unterdeck.
Aber ich hab noch eine Erinnerung an einen Beat, wo ich eigentlich auf die Bridge gehofft habe, dass da eigentlich eher weniger passiert. Ich hatte einen Song, den darf ich jetzt natürlich aus urheberrechtlichen Gründen nicht nennen, weil der Sample nicht geklärt ist. Aber da war das schon so zu erahnen. Ich dachte so, wow, geile Horns. Ich hoffe, die sind irgendwann zwischendurch mal frei. Vielleicht kommt ja eine Bridge, wo genau nur die Horns alleine spielen. Und ja, ich habe mir den ganzen Song durchgehört, wie es sich halt gehört. Und ja, dann kam in der Bridge dann auch der Part, um den ich sozusagen auch schon gebettelt hatte und gehofft hatte, dass dann nur die Horns solo zu hören waren. Und genau so kam es dann auch. Dann hatte ich Gänsehaut, habe gleich den Sampler angeschmissen und den Beat gebaut.
Siehst du, Kani hatte recht.
Natürlich. Kani hatte recht. Worte, mit denen wir dieses Thema hier zumachen, Sätze, die normalerweise nicht in diesem Format fallen. Zitat, Klammer auf, Bass, Kanye hatte recht, Klammer zu. Deswegen hören wir jetzt einen Kanye West Song, oder?
Ja, wir hören einen Song eigentlich von Carmen. Wir sind im Jahr 2005. Das Album heißt B. Und Kanye hat das komplett produziert und ist auch in den Rap-Parts zu hören, nämlich der Song The Food. Und da hat er allerdings nicht etwas aus der Bridge von dem Originalsong gesampelt, von Otis Redding, Nothing Can Change This Love, richtig coole Soul-Nummer. Denn da hat er sich ganz klassisch, in Anführungsstrichen, den Anfang geschnappt und hat sich da an den Samples bedient.
Denn wir wissen ja jetzt alle, die Bridge ist over. Das haben wir geklärt. Bis gleich, hier weiter bei Love and Hate. Banks with Love and Hate, immer noch für euch hier unterwegs mit den wichtigsten Themen der aktuellen Hip-Hop-Landschaft, die ihr sonst vielleicht nicht mitkriegt. Und vor allen Dingen, wenn ihr, wie wir drei, muss man ja teilweise sagen, auch schon ein paar Tage länger dabei seid und auch schon ein bisschen mehr Hip-Hop gesehen habt, euch vielleicht auch trotzdem interessieren können und sollten, weil ihr es vielleicht nicht mitbekommen habt. Das nächste Thema versuche ich irgendwie sinnvoll einzuleiten. Die Jüngeren unter euch kennen vielleicht einen Schauspieler namens LL Cool J. Aber in Wirklichkeit ist er Rapper. Was er noch so macht, das erzählt uns jetzt Bass.
In Wirklichkeit ist er Hip-Hopper. So, es gibt ja viele Rapper, die sich vielleicht gar nicht so mit der Hip-Hop-Kultur irgendwie auseinandersetzen oder identifizieren. Aber ich würde mal behaupten, ohne ihn persönlich zu kennen, LL Cool J, a.k.a. Uncle L, ist ein waschechter Hip-Hopper. Und das hat er auch unter Beweis gestellt mit seiner Rap-Performance am 22. März bei den iHeart Radio Music Awards 2022. Hast du dieses Online-Radio eigentlich auf dem Schirm, Dan? Nico?
Ja,
das ich habe schon mal gehört, was. Auf jeden Fall. Aber der Radio-Experte bei uns ist auf jeden Fall Dan.
Ja, ist mir auf jeden Fall ein Begriff. Und insofern freue ich mich, dass Cool J da auch in dem Radiokosmos da auch nochmal richtig eine coole, richtig geile Performance abfeiern konnte.
Naja, auf jeden Fall gibt es dieses iHeart Radio und da gab es die iHeart Awards, wo eben er unter anderem LL Cool J nicht nur als Host, sondern eben auch live performt hat. Mit vielen anderen Leuten auch, viele junge Dudes, Rap-Dudes und auch ältere Generationen. Was nämlich aber, ich habe das Ding auch wieder bei Facebook aufgeschnappt, weil das ein Homie gepostet hat, den YouTube, 5 Minuten YouTube-Clip von LL Cool J und LL Cool J, Baujahr 1966. Also
das ist, ich glaub, er ist das, jetzt. Das muss man sich echt mal vor Auge. Ich habe das nebenbei hier
oder vorhin einmal angemacht. Er ist jetzt 64, irgendwie 54, glaube ich.
Ja, aber damit dann den Anfang und so, das ist schon. Das
also er geht geil. Voll ab so. Und man nimmt ihn, also man ist in den 50ern so, er performt wie eine Rakete, ne? Er ist on fire. Man macht sich ja manchmal so lustig, wenn so die alten Generationen auf der Bühne stehen und dann feuern sie ihre Songs ab. Und, aber er performt, was das Zeug hält und er ist einfach unique. Also man nimmt ihm das auch alles ab und es ist einfach cool, ihm da so zuzuschauen, wie er da wirklich Gas gibt. Und das ist nicht irgendwie Vollplayback oder so, es ist live irgendwie. Man hört ab und zu ein bisschen, wie er dann irgendwie dann auch schwächelt oder sich am Anfang 1 Minute, 2 Minuten voll verausgabt hat, aber er geht voll ab. Er ist echt ein super Dude auf der Bühne und kann immer den Leuten immer noch zeigen, dass er es drauf hat.
Ist ganz lustig, wenn man das Video anguckt, der DJ sieht ein bisschen so aus, als ob ein junger Falk Schacht an den 12-10ern steht.
Ey, das ist DJ Z-Trip, also ja, auch ein ganz großer der Szene. So.
Ja, ist mir schon klar, aber das hatte einen lustigen Falk Schacht-Effekt, gerade weil er nämlich gleiche alte Falk Schacht-Mütze, zack, aus dem Winkel runter, so, dann sah es eben so aus, als ob Falk Schacht an den 12-10ern stehen würde. Was ein lustiger Fun-Fact zu diesem Ding gewesen wäre.
Ja, auf jeden Fall cool. Ich fand es cool, das zu sehen und dass sie da Gas geben. Einfach nice, so, ne, man altert ja zusammen, ob man sich kennt oder nicht, aber dann freut man sich, dass man immer irgendwie da noch, der sitzt, steht da nicht nur im Anzug und moderiert so eine Show und macht vielleicht ein bisschen Witzchen irgendwie. Nein, er performt, was das Zeug hält. Fand ich schon richtig dope.
Was ich auch richtig geil finde, ist, ich meine, dieser Award, dieser iHeart Radio Music Award, der ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Der ist, ich glaube, so knapp 10 Jahre irgendwann wird es jetzt, glaube ich. Und da waren ja auch schon einige der Musikgrößen überhaupt, die da Auftritte gehabt haben. Und dass jetzt auch noch LL Cool J sozusagen einer der Auserkorenen ist, die da auch performen dürfen. Das finde ich schon ziemlich cool. Und ist auch vielleicht nochmal so ein Zeichen, weil er ja auch viele von seinen Klassikern gespielt hat. Rock the Bells, der eine, oder Mama Said Knock You Out. man kann so viele Klassiker von ihnen nennen und er hat da wirklich auch, ich würde mal sagen, so auch die Hits in seiner Live-Performance mit reingebaut, die man halt auch wirklich erwartet. Und ich wäre gerne an DJ Z-Trips Stelle oder an DJ Falk Schacht, die jetzt gerade Nico geschrieben hat.
Genau. Ich würde die Legende gerne, es steht leider in der Beschreibung, aber ich würde trotzdem sagen, das war Falk
also Schacht. Also wenn ihr das seht, also es ist ja auch nicht so, dass DJ Z-Trip da irgendwie Instrumentals einspielt oder so, der hat da richtige harte, coole Scratch-Parts, der geht da richtig gut ab. Finde ich auch cool, dass so da die Kultur performt, im Großen und in der Gänze.
Das, auch kein Disrespect, falls Leute mir hier direkt wieder einen daraus machen wollen. Find's nur lustig. Und hey, sie performen vor Heidi Klum, habe ich eben gerade gesehen. Also,
aber ja. warum ich das auch so ein bisschen rausgepickt habe, Nico, das ist ja auch, es wird ja immer so gemeckert, irgendwie die Hip-Hop und Rap und so, das ist eine Jugendkultur und so. Aber mit so einer Veranstaltung hatte man eben auch gezeigt, LL Cool J, wie gesagt, in den 50ern und viele andere, die auch jetzt bei Big Daddy Kane hatten wir es auch. Nein, wir sind schon so langsam da, wo der Rock, wo die Rockmusik ist, wo die Daseinsberechtigung einfach da ist für die ältere Generation, die ihren Stuff performen live auf der Bühne irgendwie. Ne? Also selbst mit 70 darf ein LL Cool J von mir aus gerne noch Rock the Bells kicken irgendwie, wenn es noch cool ist.
Wenn er dann genauso einen freshen Trainingsanzug trägt, auf jeden Fall. Aber ich bin da voll bei dir.
Ja, was ich immer noch geil finde an LL Cool J, klar, der hat natürlich seine Mainstream-Ausflüge gemacht, ist natürlich als Schauspieler auch sehr erfolgreich. Eigentlich müsste er jetzt nicht mehr wirklich so das ganze Kulturding repräsenten, aber er macht's ja freiwillig. Er hat ja auch seine Rock the Bells Radio Station vor vielen Jahren aus dem Boden gestampft und hat auch zum Beispiel, was ich euch auch noch empfehlen kann, was ich vorhin im Off auch noch kurz erwähnt hatte, eine YouTube-Serie zusammen mit Greg Nice von Nice and Smooth und auch mit DJ Z-Trip, die drei, die sitzen zusammen bei Salute the Sample und ja, hören sich da halt einen coolen Soul-Funk-Song an und dann haben sie halt irgendwelche Erinnerungen, die sie dann teilen oder irgendwelche Stories zu den Künstlern, das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Da gibt es einige Folgen auf YouTube, Salute the Sample. Und das macht halt alles, das macht Cool J für mich einfach noch charismatischer. Ich meine, der Typ ist einfach eine Legende und der hat seinen Legendenstatus auch auf jeden Fall definitiv sich verdient. Auch schon vor vielen Jahrzehnten eigentlich, als der Typ schon bei Def Jam eigentlich alles aufgemischt hatte, was man aufmischen konnte. Da hat er schon auf jeden Fall bewiesen, dass er wirklich einer der greatest of all time ist, so wie er sich ja selbst benennt. Und ich bin immer noch großer Cool J-Fan und seine Mainstream-Ausflüge, die habe ich ihm auch schon sehr lange verziehen, weil der Typ ist einfach ein OG. So.
Ja, man merkt einfach, er macht's for the love. So, nicht, ne? Natürlich earnt er auch Money sozusagen, aber eigentlich ist er wirklich, es ist kein Business-Move für ihn, sondern einfach für die Kultur.
Ja, Punkt. Schaut es euch bitte an, es ist schon lustig zu sehen. Interessant, wie jung das Publikum ist und wie es trotzdem dann damit durchdreht. Da sind wir auch bei einer anderen kulturellen Durchsetzung hundertprozentig, was das ganz gerne geht. Und dem Respekt gegenüber den Alten hatten wir aber alle schon oft genug hier. Den Respekt der Alten, den hören wir jetzt wahrscheinlich auch wieder musikalisch von Dan reingemixt hier. Mal sehen, ob du es besser kannst als DJ Falk Schacht.
Auf jeden Fall, DJ Falk Schacht, viele Grüße raus an Falk auf jeden Fall. Ja, und er wird wahrscheinlich auch diesen Song kennen, der jetzt schon die ganze Zeit im Hintergrund läuft, nämlich Kenny Burke's Keep Rising to the Top oder Rising to the Top. Der größte Hit von Kenny Burke, der wurde wiederum ein paar Mal gesampelt, unter anderem auch von LL Cool J. Da gibt es nämlich eine richtig schöne, gute Laune-Nummer, Paradise heißt die, und gefeatured wird die großartige Sängerin Amory.
Und das gibt's jetzt hier. Und dann gibt's gleich noch ein bisschen Love and Hate. Love and Hate. Mein Name ist Nico Baxman. Wir sind auf der Zielgerade dieses Formates. Und ich bin mir gerade nicht so sicher, ob ich, wenn ich das hier durch habe, LL Cool J Filme gucken möchte oder Serien, klassische Alben oder mit ihm in den Club und tanzen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die Überleitung habe ich fast gut gebaut, habe ich mir selber verkackt. Wir reden über Five Dog. Ja, so machen wir es. Es gibt ein Album, posthum. Erzähl uns ein bisschen was darüber, Bass.
Ja, ein posthumes Album. Forever heißt das gute Stück, ist jetzt rausgekommen, schon zu hören bei Spotify. Wäre auf jeden Fall vorausgesagt, wäre ein cooles Album vom Sound, was auch auf Vinyl erscheinen darf. Ich weiß gar nicht, ob das auf Vinyl kommt. Auf jeden Fall ist Five Dogs Album Forever da zu hören, released worden. schon zu Lebzeiten, er ist ja leider schon vor ein paar Jahren von uns gegangen, hat er mit diesem Projekt begonnen. Aber Familie, Crew, alte Weggefährten haben das ganze Album gefinished und eben seiner Legacy ebenso auch ein kleines Stückchen mehr an Denkmal gesetzt. 13 Tracks hat das gute Stück. Ich habe schon ordentlich durchgeskippt, durchgehört. Mir gefällt es auf jeden Fall.
Postnummer-Alben sind immer so ein bisschen so eine schwierige Sache, ne? Also zu schnell die Gefahr, dass irgendwelche Leute versuchen, schnell viel Geld zu machen. Das gibt es ja bei den ganz Großen von früher, aber auch in den letzten Jahren ist es immer wieder häufiger aufgefallen, auch bei aktuellen jungen, wilden Künstlern, die früh verstorben sind, dass dort auch dann schnell Alben entstanden sind. Welches Gefühl hast du, als du das hier gehört hast? Wurde da versucht, eine schnelle Mark zu machen oder wurde da versucht, eine Legacy zu würdigen?
Wir haben schon das ein oder andere Mal auch bei Love and Hate, glaube ich, darüber, und nicht nur, glaube ich, haben wir schon mal ein bisschen über solche Philosophieansätze da gesprochen. Ich finde das völlig okay. So, also jetzt mein Bauchgefühl sagt mir, das ist alles richtig gemacht, weil ich eher so, da hängt irgendwie Musik, da hängt Kreativität in der Pipeline auf irgendwelchen Festplatten fest. Und die sollte, wenn wer auch immer das denn sichtet, da Zugriff drauf hat und sagt, da ist cooles Zeug, da gerade Five Dog ist ja auch nicht irgendwie nur so ein komischer Battle-Rapper gewesen oder irgendwie Schnippendip erzählt, der hatte eben auch, war ein guter Lyriker, ein Conscious-Rapper, der auch viel zu sagen hatte und da viel mehr raus damit, also die Sachen, die er gemacht hat, da, wenn es da Songs gibt, wenn es da Vokalaufnahmen von ihm gibt, finde ich das völlig legitim, das auch zu veröffentlichen. Und natürlich, man weiß nie, was das für einen Einfluss hat, mit Geld, irgendwie, was da an Geld vielleicht am Ende rundkommt. Also so eine Sachen fertigzustellen und da was zu machen, dass die Fans, ehemalige Fans, immer noch währende Fans und neue Fans ihn da so kennenlernen. Dann soll da eben Geld mitgemacht werden, es entstehen ja auch Kosten, so, ne? Aber auf jeden Fall finde ich es nicht gut, wenn man gerade sowas von Five Dog einfach, ja, lasst ihn Ruhe in Frieden und deine Musik, die da fast fertig war, mit ihm begraben, finde ich persönlich blöd.
Ja, und am Ende kommt hier was Gutes bei raus, denn ich finde, das Album ist ein richtig gutes.
Also ich habe bis zum heutigen Tag das immer noch nicht verstanden, warum Five Dog auch nur ein einziges Soloalbum rausgebracht hat im Jahr 2000, The Ventilation. Und danach kam ja dann nur noch dieses posthume Album. Also vollkommen unverständlich für mich, warum Five Dog nicht schon viel mehr Output als Solokünstler gemacht hat. Aber es ist, wie es ist. Und man konnte ja bei diesem Album Forever, konnte man schon bei zwei Songs ja vorab reinhören. Es gab ja schon zwei Tracks, die vorab released wurden und die waren schon richtig geil. Nutshell Part 2 war auf jeden Fall schon mal richtig der Banger. Redman und Busta Rhymes waren mit dabei. Und da habe ich insgeheim schon gehofft, oh, hoffentlich haben die Jungs jetzt nicht schon ihr Pulver verschossen. Wie es ja manchmal so ist, so ein, zwei coole Songs. Denkst du, das Album wird ein Banger, dann kommt es raus. Und dann sagst du, ja, die beiden Songs waren so schon das Highlight. Jetzt so richtig was hängen geblieben ist bei mir nicht, aber bei dem Album ist es auf jeden Fall anders. Also da haben die Jungs auf jeden Fall abgeliefert. Ich finde es auf jeden Fall auch ein sehr würdiger Abschluss. Ob es ein Abschluss bleibt, kann ich jetzt natürlich nicht sagen, aber fürs Erste bleibt es ja jetzt erstmal bei dem Album Forever von Five Dog. Ich finde es auf jeden Fall auch besser gelungen als das letzte Tribe Called Quest Album, was ja im November 2016 erschienen ist, also ein halbes Jahr nachdem Five Dog verstorben ist. Und da fand ich, da waren schon ein paar Highlights drauf, aber ich finde, das hätten sie noch viel besser machen sollen. Also aus meiner A Tribe Called Quest Fanbrille gesehen. Deswegen finde ich dieses Album Forever um Meilen besser als das We Got It From Here, Thank You For Your Service von A Tribe Called Quest.
Interessant, ja, interessant.
Bin ich auf jeden Fall bei dir, finde ich genauso. Irgendwie ist es runder, es klingt irgendwie runder. Irgendwie, okay, ist ein Five Dog Album, das andere ist ein Tribe Called Quest Album, aber trotzdem springt er in die ähnliche Bresche so und gefiel mir jetzt auch nicht so. Wir müssen nicht über das alte ATCQ Album reden. Aber Five Dog ist auf jeden Fall echt cool. Ist sehr smooth gehalten, trotzdem mit einer gewissen Part Rawness. Gerade wenn Jay Dilla und Nines Wonder sind ja mit am Start, was Beats angeht. Schon cool.
Mhm. Gibt noch so ein schönes Meme, das da ein bisschen im Internet rumkursiert hat. Das habt ihr auch mal rausgesucht. Das passt eigentlich in diesem Kontext ganz gut.
Ja, das haben wir uns irgendwie so gegenseitig zugespielt, bevor ich überhaupt die Idee hatte, das Five Dog Album. Aber das passte jetzt genau, wie du es schon sagst, das passte ganz gut. Da steht so ein Meme, wo einfach nur so eine Kuchengrafik, so ein Kuchendiagramm, komplett in grün gehalten mit der Frage, when was five on point? Mhm. Mit unten der Erklärung, alles in grün ist all the time und rot other. Wie ich schon gesagt habe, Kuchengrafik eben komplett in grün gehalten. Ja, five ist immer on point. So. Kannst du dich noch daran erinnern, was ich dir bei WhatsApp geschickt habe? Ich sag so, da gibt es bestimmt noch andere Fanbases, die gerne mal so eine Kuchengrafik auch für andere Leute ins Internet schicken. Das ist halt Fangetue. Aber bei Five Point kann man sich fast sicher sein, wenn man die alten Sachen kennt. Ich habe eigentlich nie daran gezweifelt, die Sachen, die jetzt neu bei Forever rausgekommen sind, dass die eben nicht on point sind.
Wenn Dan als Radioverantwortlicher bei uns im Team ein richtig cooler Dude ist, würde jetzt genau diesen A Tribe Called Quest Song spielen.
Check the rhyme, y'all. Ja, können wir auf jeden Fall machen. Ich habe nämlich einen Remix von Soul Supreme. Das ist ein Producer, der, glaube ich, vor 2 Jahren hat er sich an diesen Klassiker rangewagt und hat dem ein ganz neues Gewand verpasst. Und das ist eine richtig coole Nummer. Spitz die Ohren, check the rhyme im So Supreme Gewand. Mega geiler Song.
Siehste, guck mal, habe ich ein kleines bisschen Einfluss auf die Musikauswahl gehabt. Bevor ich mir dafür oft nicht zu viel einbilde, gebe ich schnell weiter. Dan, Mucke, wir Love and Hate hier gleich weiter. Bis gleich. Immer noch Zielgerade über Backsmith Love and Hate in einer sehr lockeren und auch schnellen Sendung, denn wir haben heute viele kleine Themen, über die wir reden wollen. Und besagte Metapher mit dem Boot und dem Kapitän Bass, der unterwegs ist, greift auch hier. Denn interessanterweise triffst du häufiger auf so Sachen, die du irgendwie gesprächsfähig findest. Hier ein Thema, das da kann man ein bisschen drüber reden. Deswegen erzähl mal kurz, was für ein Tweet ist das, glaube ich, ne, welchen du da mitgebracht hast.
Den Tweet genau von bei Twitter. Und ja, diesen Tweet, dieses Fundstück hat ja mein erster Maschinist Thor Fingerdan aus dem Wasser gefischt, als er auf dem Sonnendeck irgendwie eine freie Zeit verbracht hat.
Hat er wieder nichts zu tun gehabt, der Junge, ne?
Ja, Base brauchte mal wieder Unterstützung beim Containerschubsen. Da habe ich mich ein bisschen mit eingebracht.
Ja, genau. Auf jeden Fall ist es ein Tweet von The Hip Hop Historian, so nennt er sich, bei Twitter. Und ich lese das Englisch mal auf Deutsch vor. Wenn du jemals jemanden siehst, der die Größe eines Hip-Hop-Albums nach der Anzahl der in der ersten Woche verkauften Alben beurteilt, erinnere dich daran, dass Illmatic in der ersten Woche keine großen Verkaufszahlen hatte. Einige der größten Hip-Hop-Alben aller Zeiten haben nie Goldstatus erreicht. So, erstmal Point, Pack, Period. Ja, so ist das. Wird ja heutzutage leider viel zu oft gemacht, so, ne? Dass das so irgendwie so eine Blase erschaffen wird, auch mit Werbung und allen schieß mich tot, dass das so aufgebauscht wird und alle hoffen, das muss in der ersten Woche oder im ersten Monat irgendwie voll durch die Decke gehen. Ansonsten ist das vielleicht auch, hat das mit der Schnelllebigkeit, Nico, du bist da besser im Bilde, auch mit der Schnelllebigkeit heutzutage zu tun, mit Releases. Woche für Woche kommen da teilweise ja Banger, wo man sagt, so, wenn es in der einen Woche nicht knallt und richtig durch die Decke geht so ein Album, dann brauchst du 4 Wochen nicht mehr drauf hoffen, weil dann wurdest du mit 3 anderen Alben überholt. Und so war es in den 90s und jetzt Jahrtausendwende ja nicht. Da hat sich das alles so ein bisschen, heute würde man sagen, zäh entwickelt. Früher hat es sich einfach seine Zeit genommen, um was Großes draus zu werden.
Spannend. Ich hab viele Gedanken. Ich hab auch schon so aufgrund des Zitates, und Emma sitzt ja bei uns im Hintergrund hier immer in der Redaktion, auch schon drüber nachgedacht, dass es so oder so mal ein ganz interessanter Punkt wäre, bei dem man auch mal in Deutschland sprechen kann. Ich wusste nicht, dass Illmatic keine großen Nummern damals hatte. Den Impact, den es für mich hat, dann ist es ein Platin-Album. Das gleiche kannst du auf Deutschland auch münzen. Ich kann mich an Freundeskreis- und Beginneralben erinnern, die in den 90er Jahren irgendwie damals schon sehr großen Impact hatten. Und die auch erst Jahre später Goldstatus hatten und heute, und das, da gibt es auch so bei Wikipedia so schöne Einträge, wo das ja alles auch gelistet ist, ging es im Prinzip irgendwann mit den Rappern von Argo Berlin los, mit den Berliner Straßenrappern los, damit auch einen insgesamt ziemlich großen Hype auf Rap im Ganze, was dazu geführt hat, dass überall goldene Platten hängen. Und jetzt habe ich zum Beispiel letzte Woche für Arte habe ich Kontra K getroffen. Und nur sinnbildlich dafür, ne? Also bei dem hängen einfach 25 goldene Platten an der Wand. Und das heißt nicht, dass er sie nicht verdient hat. Es ist nur interessant, wie sich offensichtlich die Berechnungen dessen, was dahinter steckt, so krass verändert haben. Und vielleicht auch doch der Anzahl der Menschen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Matic kaufen und hören wollten, im Vergleich zu denen, die heute, keine Ahnung, vielleicht ja, Album XY von Drake, nehmen wir in den USA als Beispiel, kaufen und hören wollen. Und natürlich das Streaming, und letzter Satz, und die Art und Weise, wie berechnet das Streaming obendrauf. Und deswegen ist es schwierig, da eine Lösung zu finden. Ich finde den Gedanken nur so spannend, deswegen kreist du selber drumherum.
Ja, so ein bisschen Point-of-View-Sache auch, ne? Wie sehr man sagt so, ja, diese Musik oder dieses Album hat es verdient, schnell irgendwie sehr erfolgreich zu sein. Und ich stelle mir dann manchmal die Frage als Hip-Hopper irgendwie, wie wichtig war dieses Album für die Kultur und für die Szene in dem Moment. Da kannst du, ne, kann man mich mit Goldalben irgendwie jagen. Ich sage, ja, der hat coole Musik gemacht irgendwie, aber für mich spielen die keine große Rolle. Also es war Rap irgendwie, aber für meine Hip-Hop-Blase zumindest haben sie da keine große Aussagekraft. Da macht ja jeder seine eigene Kritik und macht jeder ein bisschen, das relativiert sich von Hörer zu Hörer.
Ich für mich, also für meinen Teil, kann irgendwie das auch überhaupt gar nicht miteinander vergleichen, ob jetzt Illmatic 1994 im Laden rausgekommen ist oder wenn jetzt bei Spotify ein Album erscheint. Das sind ja zwei verschiedene Welten. Ich meine, 1994 musstest du in den Laden gehen und das Ding kaufen, entweder auf Tape, auf Vinyl oder auf CD, und eine andere Möglichkeit gab es ja nicht. Klar, die Majors haben natürlich auch ein bisschen getrickst, haben selber ein paar Copies aufgekauft, um die Verkaufszahlen in die Höhe schellen zu lassen. Aber wie würdest du das mit heute vergleichen? Jeder hat, oder fast jeder hat irgendwie Spotify. Die ganze Voraussetzung das ist doch vollkommen komplett anders. Du klickst auf dein Handy und schon hast du das Album. Du musst ja gar nicht mehr rausgehen. Du musst dir ja gar keine Mühe mehr machen, irgendwo vor die Tür zu gehen, um Musik zu hören. Und wie willst du ein Album, was 1994 rausgekommen ist, in der ersten Woche die Verkaufszahlen vergleichen mit den Streaming-Zahlen von einem Album, was 2022 erschienen ist? Also für mich passt das überhaupt nicht zusammen. Deswegen diese ganzen Rekorde, die jetzt entstehen, die sind überhaupt nicht vergleichbar, finde ich.
Das mit den Klickzahlen und sowas hat das, ne, das, wie gesagt, da soll sich auch ein bisschen was ändern. Dass man sagt, wenn ich einen Song, wenn ich eine Platte kaufe, wird quasi diese Platte mit den 10, 12, 14 Songs gewertet. Aber wenn da jemand bei Spotify einen Song nur 100 Mal am ganzen Tag hört, dann hat er gleich 400 Klicks und das summiert sich dann über das ganze Album. Finde ich immer ein bisschen, wie du schon sagst, da gebe ich dir auch recht. Das kann man nicht so richtig vergleichen. Natürlich gibt es da Algorithmen und irgendwelche Zahlenspielereien, die das vielleicht relativieren, aber ich glaube, diese Dekaden, wie man das wertet, geht einfach nicht so, ne? Und natürlich ist auch mal eine Sache, wie man da Werbung für macht, für ein Album, wie man das vielleicht damals vermarktet hat, das Ganze irgendwie, ob das durch die Decke geht oder nicht, oder man macht sogar den Lädendruck, pass auf, du kannst gerne 5 haben, aber ich möchte, dass du 50 von uns abnimmst, sonst kriegst du keine von uns, und dadurch hat man gleich die Bestellung in die Höhe getrieben und schon hatte auch mal ein Hip-Hop-Album, ein Rap-Album relativ schnell Gold, weil die Bestellungen einfach da waren. Aber für mich, wie gesagt, hat das immer mit dem ganzen Wert des Ganzen zu tun.
Ja, ich würde den Wert nicht weniger bemessen, nur weil heute etwas Platin-Streams in der ersten Sekunde hat. Es sind halt einfach andere Zeiten und auch ein anderes Interesse daran. Und das Entscheidende daran ist halt einfach immer, dass man sich heute, glaube ich, immer vor Augen führen muss, dass es den Drake nicht geben würde, wenn es den Illmatic nicht damals gegeben hat. Auf welchem Weg auch immer.
So. Also mein All-Time-Klassik zum Beispiel, also einer meiner All-Time-Klassik, wo ich sage, mache ich nicht an Gold fest. Oder wie berühmt war das Album, ist zum Beispiel auch jemand, was man als Nerd, Hip-Hop-Rap-Nerd auf dem Schirm haben müsste, School of Hard Knocks. War auch ein Album, was ist, die haben nur ein Album gemacht, das schon mal dazu.
Und ich würde sagen, das Fass ist zu groß. Das nehmen wir mal mit, da sprechen wir irgendwann nochmal drüber, aber wir geben die letzten Minuten genau diesem Album. Und spielen noch mal ein kleines bisschen Song davon. Danken uns bei euch beiden und euch da draußen dafür, dass ihr hier mitmacht. Also erstmal euch beiden, dass ihr, also Kapitän Bass, Vielen Dank dafür, dass du das Schiff hier wieder durchmanövriert hast. Steuermann Dahn, danke fürs Rumsteuern. Ich wieder wie der Klassenclown nur zwischendrum rumgequatscht. Emma im Hintergrund sorgt dafür, dass alles, was wir hier aufschreiben, quatschen, auch vernünftig aufgeschrieben wird. Und ihr da draußen sorgt dafür, dass wir nächstes Mal wieder weitermachen können, worüber wir uns sehr freuen. Bis dahin, bis zur nächsten Folge Love and Hate, gibt es jetzt noch ein bisschen Mucke.
Genau, Hard Knocks aus dem Album School of Hard Knocks. Gleich der erste Track von diesem Album aus dem Jahr 92, Dirty Cop Named Harry.
It's a Hard Knocks Life in diesem Sinne. Macht's gut, bis bald.
Ciao.
Peace.
Was ich lieb. Was ich hab.